Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören das Wort, wir hören den Predigttext für den heutigen Sonntag. Es sind zwei Verse aus dem Brief des Paulus an die Hebräer. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ich denke, es ist ein gut bekanntes Wort aus der Bibel, das uns heute auf den Tisch gelegt wird. Aber, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, vielleicht ausgelöst durch das Wort zweischneidig, wirkt das Wort auch ein bisschen zweideutig oder löst zweispältige Gefühle in uns aus. Denn es betont einerseits die Macht und Stärke des Wortes Gottes und andererseits wirkt es so gefährlich und bedrohlich als etwas, vor dem man Angst haben müsste. Das Symbol des zweischneidigen Schwertes bleibt hängen, wenn wir diesen Text hören. Und ich musste spontan an das Schwert in einem zugegeben schon sehr alten Film, ich werde eben auch älter, denken. Der Film Bodyguard, wo Kevin Costner ein Seidentuch in die Luft wirft und Whitney Houston ein auch sehr scharfes Schwert in der Hand hält, von dem sie nicht geglaubt hat, dass es so scharf ist, aber er beweist es ihr eben, indem er das Seidentuch in die Luft wirft und das fällt herunter und ohne jeglichen Widerstand zu leisten, wird es in zwei Stücke geteilt. So scharf, so gefährlich ist Gottes Wort. Die Theologen nehmen an, dass Paulus, der das geschrieben hat, das kurze Schwert eines römischen Legionärs vor Augen hatte. Und ich nehme an, dieses Schwert war nicht nur zur Selbstverteidigung, sondern auch zum Töten da. Können wir Gottes Wort wirklich so verstehen? Soll es so angewandt werden? Ich glaube, dass Gottes Wort tatsächlich so scharf und so verletzend angewandt werden kann, wenn wir nämlich denselben Fehler machen, den meiner Meinung nach auch die Leute gemacht haben, die diese Verse als Predigttext herausgesucht haben. Denn, und das passiert leider immer wieder, diese Bibelverse sind völlig aus ihrem Zusammenhang gerissen. Wenn wir das tun, wenn wir immer nur so einzelne Bibelverse nehmen und jemanden an den Kopf knallen, ja, dann können wir wirklich Schaden anrichten. Ich glaube nicht, dass Gott gewollt hat, dass wir so mit dem Wort Gottes umgehen. Wenn wir nämlich diese Verse im Zusammenhang lesen, dann werden sie auf einmal ja erleuchtet und erhellt und dann wird das zweischneidige Schwert in ein Licht gestellt, das gar nichts Bedrohliches mehr hat. Darum kann ich schon als erstes sagen, es ist immer nützlich, Worte, besonders eben auch biblische Worte, in ihrem Zusammenhang zu lesen und sich vielleicht auch Hintergrundwissen anzueignen. Aber in welchen Zusammenhang sind denn nun diese Worte, die wir gerade gehört haben, eingebettet? Ich lese uns das nicht vor, sondern ich versuche das mit meinen eigenen Worten wiederzugeben. Paulus spricht in dem Brief an die Hebräer, die Juden an, und möchte ihnen erklären, welche Hoffnung, welcher Glaube mit Jesus Christus, welcher Sieg mit Jesus Christus verbunden ist. Er spricht davon, dass Jesus Christus derjenige ist, der die Menschen, eben die Juden auch von der Macht der Gesetzeswerke befreit hat, sie erlöst hat, dass er sie durch seinen Tod befreit hat zu einem Leben in der Gegenwart Gottes, dass er ihnen den Weg zum Thron der Gnade freigemacht hat. Auch das ein Wort, was wir im Hebräerbrief finden. Der das zerstörte Vertrauen zwischen Gott und den Menschen wieder aufgerichtet hat. Und er beschreibt das an einem Beispiel, nämlich an der Wüstenwanderung der Israeliten, als sie aus Ägypten, aus der Knechtschaft befreit wurden und dann aber einen langen Weg durch die Wüste gehen mussten bis ins verheißene Land. Und sie mussten durch ihren Ungehorsam Umwege gehen. Sie waren länger als nötig da in der Wüste. Und sie haben noch nicht, so schreibt Paulus, die verheißene Ruhe erlangt. Er sagt, jetzt in Christus wird erst diese wirkliche Gottesruhe, dieser echte Frieden, dieser innere Frieden, der ewig gilt, fassbar und greifbar. Erst in Christus finden wir endlich zu dieser Ruhe, die Gott für jeden von uns vorgesehen hat. Und als ich diese Verse in diesem Zusammenhang las, da dachte ich, eigentlich trifft das doch auf uns alle zu. Sind wir nicht alle irgendwie im Leben unterwegs wie in einer Wüste? Wir alle tragen die Sehnsucht in uns nach dem wahren Frieden, nach dieser Gottesruhe, nämlich, so beschreibt es Paulus auch im Brief an die Hebräer, diese Ruhe, die Gott selbst erfüllt hat am siebten Tag seiner Schöpfung, als er sagen konnte, schau, sieh es dir an, es ist alles sehr gut geworden. Als er sich gefreut hat und zufrieden, glücklich, erfüllt war. Als er sich ausruhen konnte. Und genau dahin wollen wir doch auch kommen. Kirchenvater Augustinus hat es auch so gut formuliert, wir kennen den Satz, als er sagte, unser Herz ist unruhig, so lange, bis es Ruhe findet in dir. Hast du auch Sehnsucht nach dieser Ruhe, nach diesem unerklärlichen, übermenschlichen Frieden, wo du ausruhen darfst von deinen Werken, wo es nicht mehr um Leistung und Gehorsam geht, sondern um Gemeinschaft und Vertrauen, um Genuss und Lebendigkeit. Ich glaube, jeder von uns gerät immer wieder mal mehr, mal weniger in die Tretmühle von Alltagsstress und Alltagssorgen. Jeder von uns leidet hin und wieder an Überforderung oder Überlastung. Jeder von uns hat sie manchmal satt, diese Welt, wo es nur noch um Eile und Druck und höher, schneller weitergeht, wo Gewalt und Zerstörung zuzunehmen scheint. Jeder von uns sehnt sich hin und wieder tief im Herzen nach dieser grenzenlosen Ruhe, nach diesem unerklärlichen Frieden. Und Gott weiß das. Er hat diese Sehnsucht sogar selbst in unser Herz gelegt und nicht nur das, er hat diese Sehnsucht erfüllt in Jesus Christus. Denn Jesus Christus selbst ist dieses Wort. Er ist das Wort, das uns den Weg bereitet und erleuchtet, so wie wir es am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Und genau Johannes schreibt es so wunderbar in seinem Prolog, also in dem ersten Teil seines Evangeliums. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und in der Offenbarung schreibt der Apostel Johannes, dass er Jesus sieht und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Steht in der Offenbarung 1, Vers 16. Das heißt, das Wort, das Jesus spricht, das Wort, das Jesus Christus selbst ist, das ist dieses mächtige Schwert, das in unserem Leben wirkt. Aber jetzt kommt's, es ist kein Wort, das uns töten oder wehtun will, sondern es ist ein Wort, das uns den Weg erleuchten will, das uns eine Hilfe und ein Wegweiser sein will. Er möchte uns trösten und ermutigen. Im besten Falle will er auch etwas aufdecken und klarstellen, damit wir selber klar sehen und befreit aufatmen können. Es ist kein Schwert zum Töten oder zum Trennen oder zum Verurteilen, so wie manch einer es auch manchmal verwendet, sondern es ist ein Schwert, um Verborgenes offenbar zu machen. Gottes Wort, selbst wenn es zunächst schmerzt und uns unmissverständlich die Wahrheit offenbart, auch über die Abgründe unseres eigenen Herzens, hat immer das Ziel, Leben zu stiften und Ruhe zu schenken. Es will niemals töten und etwas beenden. Gott ist der Ursprung allen Lebens und er will das Leben, er will das ewige Leben für jeden Menschen. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. So schreibt Paulus in Hebräer 4, Vers 9, nur einige wenige Verse vor unserem Predigttext. Und diese Ruhe, die noch sozusagen wartet auf uns, die finden wir in Jesus Christus, dem Wort des Lebens. Bei ihm können wir ausruhen von aller Geschäftigkeit, von allem Getriebensein, von allem sich beweisen müssen. Dort dürfen wir Kraft schöpfen und aus dieser Kraft heraus leben. Ich möchte uns heute zwei Beispiele erzählen, einmal ein biblisches Beispiel und einmal eins aus meinem Leben, wo deutlich wird, wie wir das Wort, mächtig wie ein zweischneidiges Schwert, anwenden können zu unserer Selbstverteidigung, um für uns selbst wieder Leben zu schaffen, Raum zu schaffen zum Atmen. Und dann aber auch, wie Gott dieses Wort verwendet, wie Gott souverän und allmächtig in unser Leben sein Wort sprechen kann, ohne unser Zutun. Das erste Beispiel ist aus der Bibel, aus dem Matthäusevangelium Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Ich lese sie uns nicht vor. Ich nehme an, die meisten von uns kennen die Geschichte von der Versuchung Jesu in der Wüste. Wer es nicht kennt, kann es gerne zu Hause nochmal nachlesen. Aber ich nehme an, die meisten von uns kennen die Geschichte, als Jesus 40 Tage gefastet hatte, in der Wüste war und am Ende dieser Fastenzeit der Satan kommt, um ihn dreimal herauszufordern. Und zu prüfen und auch ihnen zu verführen, um sich von der Quelle des Lebens abzuwenden. Satan versucht ihn immer wieder, er bietet ihm alle möglichen Schätze an, die Jesus erstmal suggerieren sollen, wenn du das machst, was ich dir hier anbiete, dann wirst du glücklich, dann wirst du deinen Frieden finden, dann wird es dir gut gehen. Aber da ist die Bibel auch ganz klar, der Satan ist der Vater der Lüge. Satan bringt Lüge, er bringt Verwirrung und Verunsicherung in unser Leben. Jesus wusste das. Und Jesus wusste, wie er diese Pfeile, die Satan schickt, wie er die abwehren konnte. Und er tut das mit der Macht des Wortes Gottes. Er begegnet den Anklagen und den Unwahrheiten, die der Satan ihm ins Ohr flüstert, mit dem Wort Gottes. Und damit kann er die Lüge entlarven und kann sich selbst seinen Frieden bewahren. So wie es auch bei Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther heißt, denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Also das Schwert ist auch nur ein Symbol. Wir werden nicht wirklich zu Kämpfern, die in einem Krieg stehen, sondern wir leisten einen Kampf in unseren Gedanken. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern sie sind mächtig, sie sind geistlich, im Dienste Gottes Festungen zu zerstören, nämlich Gedankenhäuser. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Ja, manchmal ist das Leben als Christ ein Kampf. Aber in diesem Kampf hat Gott uns eine Waffe, und ich möchte es nicht in einem negativen Sinn gebraucht sehen, dieses Wort, eine Waffe an die Hand gegeben. Wir können auch sagen Werkzeug. Und genau das macht Jesus, und damit wird er uns ein Vorbild im Glauben. Jesus, der Anfänger und Vollender im Glauben. Er ist unser Vorbild. An ihm können wir uns ausrichten, wie wir bestehen können, wie wir immer wieder zu dem Frieden und der Ruhe finden, die Gott für uns vorgesehen hat. Jesus bleibt Gott treu und er spricht immer wieder Worte der Wahrheit aus, Worte der Bibel. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus seinem Mund geht. Du sollst Gott nicht provozieren, du sollst ihn nicht herausfordern und du sollst Gott allein dienen. Jesus gebraucht die Worte nicht, um Satan schlecht zu machen, um ihn zu töten, wie manch einer das Wort gerne verwendet. Nein, er gebraucht es zur Selbstverteidigung. Er gebraucht es, um seinen eigenen Glauben, sein eigenes Vertrauen auszudrücken, zu bekennen, genauso wie wir das gerade getan haben. Er sagt mit anderen Worten, Gott sorgt für mich. Ich brauche niemanden anderen, der für mich sorgt. Und sein Wort ist wichtiger als Brot. Er beschützt mich durch seine Boten. Darum muss ich keine Angst haben. Ich will ihm allein dienen. Jesus verwendet das Wort nicht, um jemanden niederzuschlagen, sondern um sich selbst freizuschlagen. Und er siegt. Er befreit sich aus der Versuchung. Er hat sich konsequent zum Leben bekannt und ist seinem Gott treu geblieben. Und von Jesus können wir lernen, wie wir auch vom Wort leben können. Jesus kannte das Wort in- und auswendig. Er hatte es gelernt, als jüdischer Junge ist er damit aufgewachsen. Aber genauso wichtig ist das für uns, dass wir in der Bibel lesen, dass wir Bibelverse kennen, dass wir sie auch auswendig lernen, um sie in schwierigen Situationen uns selber zu sprechen zu können. Lasst das Wort Christi reichlich bei euch wohnen, so ermuntert Paulus die Christen in Kolossee. Das laute Aussprechen von Bibelversen ist ein machtvoller Weg, um Gott zu loben, aber auch um die Lügen in unseren Gedanken zu entlarven und um Licht in unsere Dunkelheit zu bringen. Wer weiß, wie er das Wort Gottes als Werkzeug bei sich selbst anwenden kann, ich glaube, der wird auch behutsam sein im Umgang mit dem Wort Gottes, was seine Mitmenschen angeht. Denn natürlich, ich habe es schon angesprochen, können wir Menschen das Wort Gottes auch als Waffe zum Töten verwenden. Es ist eine traurige Wahrheit, aber wir können Menschen mit biblischen Worten zerschlagen, eindämpfen, in die Ecke drängen. Wenn wir das Wort allein aus dem Zusammenhang herausgerissen verwenden, dann ist es vielleicht wirklich ein Schwert, das tötet. Aber das Wort durchdrängt mit dem Heiligen Geist, durchdrängt mit der Liebe Gottes, macht lebendig. So ähnlich steht es auch im zweiten Brief des Paulus an die Korinther. Der Buchstabe, das Wort allein tötet, aber der Geist macht lebendig. Aber, und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, wir können uns selbst und andere genauso gut mit biblischen Worten ermutigen und trösten, Lüge entlarven und befreiende Wahrheit aussprechen. Dann ist das Wort Gottes wie ein siegreiches Schwert in unserer Hand. Auch hier gibt es einen wunderbaren Bibeltext, den Paulus uns an die Hand gibt, die sogenannte Waffenrüstung Gottes. Das sind so Wörter, die wir gar nicht mehr so gern gebrauchen, wenn wir sehen, was Kriege in der Welt anrichten. Aber in Epheser 6, die Verse 10 bis 17, es lohnt sich, die zu lesen und sich sozusagen geistlich in einen geistlichen Schutz zu kleiden und auch das Schwert des Geistes, wie es dort heißt, in die Hand zu nehmen, welches das Wort Gottes ist. Das Beispiel mit Jesus, wie er gegen die Versuchung mit dem Wort Gottes ankämpft und siegt, war ein Beispiel, wie wir selbst mit dem Wort Gottes für Seelenfrieden kämpfen können. Aber es gibt auch eine Wirkung von Bibelworten, die außerhalb unseres Einflussbereiches stehen. Da, wo Gott spricht und es geschieht etwas, ganz ohne unser Zutun, so wie wir es in der Schriftlesung gehört haben. Gott sendet sein Wort und es tut das, was Gott will. Und da möchte ich von einer eigenen Erfahrung erzählen, wobei ich mir sicher bin, dass jeder oder die meisten von uns so etwas erzählen könnten, dass an der einen oder anderen Stelle im Leben einen schon mal ein Bibelwort so richtig umgehauen hat oder berührt hat, gefesselt oder angesprochen hat. Und zwar so, dass einem etwas wie Schuppen von den Augen fällt, dass man auf einmal eine Wahrheit erkennt, dass ein Wort so scharf wie ein zweischneidiges Schwert tief in uns eingedrungen ist und unsere Seele berührt hat, aber dort eben nicht für Verwüstung gesorgt hat, sondern für Heil und Befreiung. Und solch ein Wort habe ich mal, eigentlich mehrmals, aber ich möchte jetzt von einem Erlebnis berichten, auf Island erlebt. Ich war 19, ich war als Au-pair, also als Kindermädchen für ein Jahr dort, mein erstes Jahr auf Island, und ich war unterwegs mit einer Jugendgruppe des CVJM in Reykjavik. Ich war dort viel aktiv, bin da jede Woche hingegangen und ich hatte inzwischen einige Leute kennengelernt. Am Anfang habe ich natürlich Englisch gesprochen. Ich habe erst im Laufe des Jahres Isländisch gelernt und konnte das auch noch nicht so gut. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich mich relativ einsam gefühlt habe. Denn wenn man die Sprache nicht richtig kann, dann ja, fühlt man sich immer als Außenseiter. Aber ich fühlte mich auch deshalb ein bisschen einsam, weil ich das Gefühl hatte, bei jeder Begegnung mit denselben Leuten, Christen, immer wieder von vorne anfangen zu müssen. Die Isländer, muss man wissen, sind sehr nette Leute, aber sie sind auch ein bisschen unnahbar. Und wenn ich jetzt im Folgenden immer pauschal von den Isländern spreche, dann mache ich das natürlich nur zur Vereinfachung. Man kann kein Volk so generell beurteilen. Aber es ist schon so, vielleicht liegt das auch an der Natur, ist meine These, je nördlicher man kommt, desto mehr leben die Leute ja in ihren Häusern und nicht auf der Straße. Und desto schwieriger ist das einfach, neue und vor allen Dingen tiefgehende Freundschaften aufzubauen. Und das habe ich gespürt. Es war schwer, Freundschaften aufzubauen. Und immer wenn ich gute Gespräche hatte und dachte, boah, jetzt bist du mal mit dem Mädchen oder mit dem Jungen ein bisschen mehr in Kontakt gekommen, dann konnte es sein, dass ich in der nächsten Woche dahin ging und die mich nicht mal gegrüßt haben. Und da habe ich sehr drunter gelitten. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin Luft für die Leute. Und dann waren wir, wie gesagt, auf dieser Freizeit und auf der Rückfahrt im Bus wurden dann Hefte herumgereicht. Das gibt's hier in der Gemeinde auch, sozusagen Freizeithefte, wo dann jeder dem Eigentümer des Heftes etwas hineinschreiben kann, ein paar nette Worte. Und ein Junge, der hatte mir einen Bibelvers reingeschrieben, den ich noch nicht so bewusst kannte, aus Hesekiel im Kapitel 3, die Verse 8 bis 9. Und ich war eben gerade in dieser Situation, wo ich wieder so drunter gelitten hatte und mich so einsam fühlte und nicht begriffen habe, warum das irgendwie nicht funktioniert mit dem Freundschaften aufbauen. Und als ich dieses Wort gelesen habe, war ich total überrascht, denn da stand: Siehe, ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht und deine Stirn so hart wie ihre Stirn. Ja, ich habe deine Stirn so hart wie einen Diamanten gemacht, der härter ist als ein Kieselstein. Darum fürchte dich nicht, entsetze dich auch nicht vor ihnen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Ich war in dem Augenblick wie vom Donner gerührt, denn im selben Augenblick wusste ich, dass Gott mir etwas über diese Menschen sagte und auch über mich selbst. Gott zeigte mir mit diesem Wort, dass ich diese Menschen für ihr widersprüchliches Verhalten nicht anklagen müsste, aber dass es mich auch nicht verunsichern sollte. Dass ich einfach meine Liebe, mein Licht weitergeben konnte wie ein Diamant, der leuchtet, aber dass ich dieses widersprüchliche Verhalten nicht in mich hineinlassen sollte. Es sollte mich nicht verunsichern. Also, dass ich sozusagen so hart wie ein Diamant, wie ein Kieselstein sein dürfte. Das Gute nach außen lassen, das Licht, aber das Schlechte nicht in mich hineinnehmen, dass es mich verunsichert. Das hat mir damals unheimlich geholfen. Und es hilft mir heute immer noch, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die mir widersprüchlich erscheinen. Und ob sie es glauben oder nicht, ich habe im Laufe der vergangenen Jahre festgestellt, dass selbst ich manchmal solch ein widersprüchliches Verhalten an den Tag lege. Und dass ich damit genau dasselbe bei anderen auslöse, wie eben diese Isländer bei mir damals. Nämlich Unsicherheit, manchmal auch Wut. Und dann kann ich mir selbst und diesen Menschen viel schneller vergeben, weil ich das verstanden habe, was widersprüchliches Verhalten auslöst. Es hat mir die Augen geöffnet. Ich habe damals den Jungen gefragt, warum er gerade dieses Wort ausgesucht hat. Und er war so ehrlich zu sagen, er hatte gar keine Ahnung, was da steht. Er hat einfach irgendwas hingeschrieben. Das habe ich ihm auch geglaubt. Aber daran habe ich gemerkt, dass es eben Gott war, der sein Wort ausgesendet hat. Und manchmal ist es doch so, dass wir gerne die Worte in das Leben von anderen senden wollen und wir wollen sehen, was es bewirkt. Aber so funktioniert das nicht mit dem Wort Gottes. Gott ist allmächtig, Gott ist souverän. Der wird sein Wort so wirken lassen, wie er das will. Wir können und dürfen ermutigende und gute Worte in das Leben anderer Menschen sprechen, aber die Wirkung, die liegt nicht in unserer Hand. Ich habe dieses Erlebnis auch mal in Celebrate erzählt und hinterher kam jemand zu mir und hat gefragt, und was ist danach passiert? Haben sich die Isländer irgendwie verändert? Und da habe ich gesagt, die Isländer nicht, aber ich habe mich verändert. Ich habe heute wunderbare, enge und gute Freunde. Ich kann ja jetzt auch besser Isländisch sprechen als damals in dem Jahr. In unserem Predigtext heißt es noch, kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ich glaube, das kann dem, der es hört und liest, erst auch mal Angst machen. Ach, da hat man Angst vor dem Urteil Gottes. Ja, wir müssen Rechenschaft geben über alles, was wir tun und sagen, oh Gott, mag der eine oder andere denken. Aber die gute Botschaft, das Evangelium ist, wer mit Jesus lebt, braucht überhaupt gar keine Angst zu haben vor diesen Rechenschaft abliefern müssen. Denn wer mit Jesus lebt, vor dessen Augen, vor Jesu Augen, ist alles offenbar, was in dem Leben des Menschen ist. Da ist schon alles offenbar und aufgedeckt vor den Augen Jesu. Selbst das, was für unsere eigenen Augen noch unsichtbar ist, selbst das, was wir noch gar nicht begreifen, was wir nicht sehen, das sieht Jesus. Und wenn wir mit ihm leben, dann ist das schon längst vergeben, dann ist da schon längst alles gut. Dann haben wir diesen letzten, endgültigen Frieden. Jedes Sakrament in der Kirche wird mit einem Wort bestätigt. In jedem unserer Gottesdienste spielt das Wort eine ganz große Rolle. Heute am Anfang des Gottesdienstes haben wir ein Psalmwort gehört. Wir werden nachher die Taufe feiern, nächsten Sonntag das Abendmahl. Und neben Wasser bei der Taufe und Brot und Wein beim Abendmahl spielt das Wort eine ganz wichtige Rolle. Nicht nur das Wort, das Jesus selbst gesagt hat, wie der Taufbefehl oder die Einsetzungsworte, die diese Handlungen zu heiligen Handlungen machen, sondern auch die Worte, die wir dann mit auf den Weg bekommen, zum Beispiel der Taufspruch, den die Eltern für das Kind aussuchen, oder das Sendungswort, das wir nach dem Empfang des Abendmahls hören. Das sollen Worte sein, die uns Mut machen, die uns trösten, die uns den Weg weisen. Und vielleicht ist es an der Zeit, wenn du oder wenn sie sich in einer schwierigen Situation befinden, sich zu erinnern an den eigenen Taufspruch, mal nachzulesen, zu gucken, ja, was war denn eigentlich der Taufspruch, den meine Eltern oder der Pfarrer damals für mich ausgesucht hat, oder der Konfirmationsspruch oder der Trauspruch. Ich bin mir sicher, in vielen Situationen sind es genau diese Worte, die uns tragen, die uns Kraft geben, die uns auf dem richtigen Weg halten. Auch der Prophet Elia empfing in der Wüste, in der wohl größten Erschöpfung seines Lebens, nicht nur Wasser und Brot für seinen Körper, sondern er erhielt auch ein mutmachendes Wort durch einen Engel, der zu ihm sagte, steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Und genau so will Gott immer wieder sein Wort in unser Leben sprechen. damit wir durch die Wüste hindurch zum Ziel gelangen, nämlich ins verheißene Land, wo wir ausruhen und das Leben genießen dürfen. Lasst uns in der Bibel lesen, Verse auswendig lernen, damit wir sie in schwierigen Zeiten anwenden können und damit kämpfen können wie mit einem zweischneidigen Schwert. Und wehre dich nicht, wenn Gott ganz souverän, ohne dein Zutun, ein Wort in dein Leben spricht. Es mag dich zunächst unruhig machen und aufrütteln, aber es hat immer zum Ziel, dass du zur Ruhe kommst, dass du Frieden findest, dass du das wahre und ewige Leben findest, das in Jesus Christus ist. Amen.